Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute geht es in der Sendung vor allem um die Wechselbeziehungen zwischen Mensch, Tier und Viren. Forschende aus China beschreiben in einer aktuellen Studie ein neues Schweinegrippevirus, das alle wesentlichen Eigenschaften besitze, um Menschen infizieren zu können. Wir ordnen das Pandemiepotenzial dieses neuen Erregers gleich ein. Außerdem blicken wir darauf, welche Haus- und Nutztiere anfällig für das neue Coronavirus sind und welche Risiken, aber auch wertvollen medizinischen Erkenntnisse damit zusammenhängen. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Die Welt steckt mitten in einer Pandemie. Kein Wunder, dass ein Fachartikel für Aufmerksamkeit sorgt, in dem vor einem neuen Erreger mit Pandemiepotenzial gewarnt wird. Forschende aus China beschreiben in der Fachzeitschrift PNAS ein neues Influenza-Virus, das sich dort unter Schweinen ausbreitet und offenbar auch in der Lage ist, Menschen zu infizieren. Darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, die erste Frage, die sich aufdrängt: Droht jetzt unmittelbar die nächste Pandemie?
Nein, es ist zwar unausweichlich, dass es immer wieder neue Pandemien geben wird. Die Menschheit ist für Viren einfach ein wirklich attraktives Ziel. Aber ob es nun dieses neue Influenza-Virus namens G4 sein wird, das kann derzeit wirklich niemand sagen. Und die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die warnen vor Panik.
Woher stammt denn dieses jetzt neu beschriebene Virus?
Ja, Influenza-Viren sind ja sehr flexibel, verändern sich schnell und das ganz besonders in Schweinen, weil die können Viren aus Vögeln mit Viren aus Säugern gemeinsam in ihrem Körper vermehren. Und dieses Virus G4, das ist sozusagen eine Mischung. Das hat Anteile von Vogelinfluenza-Viren, von der Schweinegrippe H1N1, die vom Menschen wieder zurück in die Schweine gewandert ist, und auch noch von einem dritten Influenza-Virus. Und so eine Mischung, die sorgt dafür, dass dieses Virus für das Immunsystem von uns noch recht unbekannt ist. Das heißt, dass es sich erstmal seit 2013 unter den chinesischen Schweinen rasant verbreitet hat. Die kennen es nämlich auch noch nicht. Und bis 2018 sind praktisch alle Grippeviren in den Schweineställen in China von diesem neuen verdrängt worden.
Eine neue Grippevariante bei Schweinen ist ja andererseits nicht ganz ungewöhnlich. Da gibt es ja immer wieder neue Entdeckungen.
Ja, zuletzt zum Beispiel wurde in Dänemark 2017 auch so ein aus drei Einzelteilen neu kombiniertes Grippevirus beschrieben. Was die Forscher in China jetzt aber festgestellt haben, ist, dass dieses G4-Virus sich effektiv in menschlichen Lungenzellen vermehrt. Es verbreitet sich auch leicht zwischen Frettchen und das lässt schon aufmerken. Und die Forscher in China, die haben auch Blutproben von Arbeitern in Schweineställen untersucht und bei 300 Proben waren 10% positiv. Und das könnte heißen, dass diese Arbeiter irgendwann eine Infektion mit diesem G4-Virus durchgemacht haben. Aber Experten in Deutschland, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, diese Antikörpertests, die sind ziemlich diffizil. Deshalb wäre es entscheidend, dass das Virus selbst nachgewiesen wird bei menschlichen Patienten. Und da gibt es bisher nur zwei Berichte von Patienten, die sich tatsächlich angesteckt haben, Symptome entwickelt haben. Ein 46-jähriger Mann ist sogar daran verstorben, aber er hat keinen anderen weiteren angesteckt.
Lässt sich denn einschätzen, wie groß tatsächlich das Pandemiepotenzial dieses neuen Virus ist? Besteht da eine reale Gefahr?
Ja, da kann man sagen, da streiten sich sozusagen die Experten, die Autoren selber. Die sagen, dieses Potenzial ist da, aber die deutschen Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sind zurückhaltend. Der Virologe Tim Harder vom Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems zum Beispiel, der hat eine ganz ähnliche Studie in Europa gemacht, europäischen Schweineställen, und hat auch da verschiedene Grippeviren gefunden, die Elemente austauschen, die neu kombinieren. Er hat auch festgestellt, dass diese Viren menschliche Lungen Zellen infizieren können, dass sie sich zwischen Frettchen übertragen lassen. Also das ist ganz analog zu der Situation in China. Auch in Europa kommt es gelegentlich zu Infektionen bei Menschen und auch dann zu Symptomen. Aber so eine Infektion ist meldepflichtig. Das Robert-Koch-Institut informiert dann auch die Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, das hat man alles im Blick. Und entscheidend ist, ob diese Viren dann nicht nur mal eine Person infizieren, sondern ob sie effektiv von Mensch zu Mensch weiterverbreitet werden, so wie die Schweinegrippe 2009, und ob sie dann auch zu schweren Krankheitsverläufen führen. Das war ja bei der Schweinegrippe nicht so. Und da zeichnet sich weder bei G4 noch bei diesen europäischen Viren ab ein besonderes Gefährdungspotenzial. Ja, die sind natürlich theoretisch in der Lage, sich so weiterzuentwickeln, aber noch niemand kann sagen, welches der vielen Viren das dann am Ende auch tun wird.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, welche Maßnahmen sollten denn in dieser Lage und bei diesem Kenntnisstand ergriffen werden?
Also alle sagen, man soll genau aufpassen. Und das entscheidende Warnzeichen für Tim Harder wäre, dass sich so ein Virus wirklich unter Menschen verbreitet, also innerhalb von Familien oder in Betrieben. Aber solange das nicht der Fall ist, sollten wir uns im Moment auf Covid-19 konzentrieren.
Volkert Wildermuth über ein neu beschriebenes Influenza-Virus, das Tiere und Menschen infizieren kann. Vielen Dank für die Informationen. Wir bleiben beim Thema Tiere, Viren und Menschen. Im Bronx Zoo in New York wurden im April Tiger und Löwen positiv auf das neue Coronavirus getestet. Vermutlich haben sie sich bei ihren Pflegern angesteckt. Für Aufsehen sorgten auch Berichte über Corona-Infektionen bei Nerzen aus Pelztierfarmen in den Niederlanden. In zwei Fällen gibt es dabei auch Hinweise darauf, dass sich die Menschen bei den Mardertieren angesteckt haben. Inzwischen sind zahlreiche Nutz- und Haustierarten darauf getestet worden, ob sie sich infizieren und SARS-CoV-2 weitergeben können. Bei einigen gab es Entwarnung, aber es sind auch noch durchaus viele Fragen offen. Antworten darauf sucht das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, dessen Präsident ist Thomas Mettenleiter, mit dem wir vor der Sendung über den Stand der Forschung zu Mensch, Tier und Corona gesprochen haben. Meine erste Frage war: Unterschätzen wir das Risiko, uns bei Haus- oder Nutztieren mit SARS-CoV-2 anzustecken?
Also international sind bisher nur sehr wenige Fälle von infizierten Haustieren gemeldet worden. Und in den Fällen wird immer davon ausgegangen, dass die Infektion vom infizierten Menschen ausgeht. SARS-Coronavirus ist ein zoonotischer Erreger. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass er eben neben dem Menschen auch Tiere infizieren kann. Aber das sind, wie gesagt, Einzelfälle. Bei der Weltorganisation für Tiergesundheit sind bisher etwas mehr als 20 solcher Fälle gemeldet.
Da hake ich vielleicht noch ein, das Beispiel der Nerze in den Niederlanden. Da besteht ja zumindest der Verdacht oder die Vermutung, dass sich da auch zwei Mitarbeitende auf einer Nerzfarm an den Nerzen infiziert haben und nicht umgekehrt. Wie ordnen Sie da den Stand der Dinge ein?
Ja, es gibt in der Tat Indizien, allerdings keine Beweise, dass es in diesen speziellen Fällen zu einer Infektion des Menschen durch die infizierten Nerze gekommen ist. Man muss sich hier natürlich vorstellen, dass hier sehr, sehr viele Tiere auf relativ engem Raum zusammengehalten werden. Das heißt, das Virus sich dort sehr gut ausbreiten kann, die Tiere alle Viren ausscheiden und damit auch ein hoher Infektionsdruck in diesen Nerzfarmen vorliegt oder vorlag. Das ist bei einem einzelnen infizierten Tier zu Hause sicherlich anders zu sehen.
Wenn wir jetzt den Forschungsstand noch mal kurz zusammenfassen, welche Nutz- und Haustiere können sich mit SARS-CoV-2 infizieren und unter welchen Umständen könnte das ein Risiko für uns Menschen bedeuten? Sie haben gerade schon ein paar Risikofaktoren angesprochen, eben eine große Nähe zu den Tieren oder viele Tiere auf demselben Raum.
Also was lebensmittelliefernde Tiere angeht, so sind experimentell Schwein, Huhn, Ente und Pute getestet. Und diese Tierarten haben sich als nicht empfänglich für SARS-CoV-2 unter den verwendeten experimentellen Bedingungen gezeigt. Davon auch Experimente bei Huhn und Schweinen bei uns am Institut. Derzeit laufen Versuche zur Infektion von Rindern. Die haben aber erst vor einigen Tagen begonnen. Da kann ich im Moment noch keine Ergebnisse weitergeben. Darüber hinaus sind im Bereich der Haustiere Hund und Katze empfänglich. Hund wahrscheinlich etwas weniger, zumindest experimentell. Auch Frettchen und Goldhamster sind als empfängliche Tiere in der Zwischenzeit bekannt.
Wenn wir noch kurz bei den Nutztieren bleiben, wie sieht es da auch mit Arten wie Schafen oder Ziegen aus?
Also wir gehen davon aus, dass wenn wir beim Wiederkäuer der Rinder getestet haben, wir zumindest auch dort eine Abschätzung machen könnten, was Schaf und Ziege angeht. Wir beabsichtigen jetzt nicht, die gesamte Fauna durchzutesten, ob sie suszeptibel als empfänglich ist. Aber in der Tat sind wir jetzt erstmal gespannt auf die Ergebnisse beim Rind.
Dann wechseln wir nochmal kurz zu den Haustieren. Da haben Sie eben auch schon ein paar Beispiele genannt, Hamster zum Beispiel. Wie ist es denn mit klassischen Tieren, die sich auch im Kinderzimmer finden, wie Meerschweinchen, Kaninchen oder auch ein bisschen exotischere Arten wie eine Schildkröte? Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, dort zu testen, um zum Beispiel, wenn so ein Tier neu in eine Familie geholt wird, eben auch auszuschließen, dass solche Tiere Infektionen an Menschen weitergeben könnten?
Nein, ich glaube, das macht generell so keinen Sinn. In der Tat ist es so, dass wir einige Haustiere getestet haben. Das sind Hund und Katze von unseren chinesischen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch in der Zwischenzeit auch von anderen Arbeitsgruppen. Meerschweinchen haben sich als nicht empfänglich, zumindest in unseren Händen, für den Erreger erwiesen. Goldhamster sind empfänglich und Frettchen und Nerze, die eben zu den Marderartigen gehören, auch. Das ist letztendlich das gleiche Spektrum an Wirtstieren, das wir auch von SARS-Coronavirus von 2002 und 2003 kennen. Es gibt hier also keine wesentlichen Abweichungen.
Wenn Sie jetzt sagen, diese Tiere sind empfänglich, was bedeutet das denn für den nächsten Schritt? Also ist dann auch automatisch gegeben, dass diese Tiere das Virus weitergeben können und eventuell auch an den Menschen weitergeben können?
Es ist zumindest gezeigt, dass Katzen, auch Großkatzen, das Virus an Artgenossen weitergeben können. Das gleiche gilt auch für Frettchen, das gilt auch für Hamster. Bei Hunden scheint es in Bezug auf die Übertragung weniger effizient zu funktionieren, aber sie sind sicherlich auch grundsätzlich empfänglich. Bei den anderen Tieren, Meerschweinchen sagte ich schon, dort ist die Infektion bisher nicht nachgewiesen worden.
Und direkt die Beziehung zum Menschen, also ist dann eben auch denkbar, sich an der Hauskatze oder am Tiger anzustecken?
Also ich glaube, so nahe wird man dem Tiger wahrscheinlich nicht kommen. Das sind andere Gefährdungssituationen. Wir können sowas nicht grundsätzlich ausschließen. Allerdings gibt es weltweit weder von der Epidemiologie, der Infektion, der Pandemie Hinweise darauf, noch sind Haustiere in irgendeiner Art bisher als Risikofaktoren für die Infektion des Menschen aufgefallen. Also es gibt dazu keinerlei Hinweise im Ablauf der Pandemie.
In dieser Woche stimmt der Bundesrat über die geplante Meldepflicht für Corona-infizierte Haustiere ab. In Ihren Augen eine sinnvolle Maßnahme?
Ja, es ist eine sehr sinnvolle Maßnahme. Wir erfassen ja möglichst flächendeckend alle SARS-CoV-2-Infektionen bei Menschen. Dort gibt es eine Meldepflicht. Wir erfassen bisher nicht, zumindest nicht formal, die SARS-CoV-2-Infektionen bei Tieren. Wenn wir ein Gesamtbild über die Epidemiologie dieses Erregers bekommen wollen, dann brauchen wir aber auch diese Informationen. Und dem soll die Meldepflicht dienen. Es schließt also eine Lücke in der formalen Meldekette, die wir bisher haben.
In der Fachzeitschrift The Lancet Microbe haben Forschende vor ein paar Tagen ein besseres Monitoring zur Übertragung von SARS-CoV-2 zwischen Tier und Mensch gefordert, um auszuschließen, dass das Virus von Nutz- oder Haustieren überspringt, wenn die Infektionsketten unter uns Menschen in einer Region eigentlich unter Kontrolle sind. Wird das Thema genug beachtet oder denken Sie auch, dass man da eigentlich noch mehr machen müsste?
Na, bei den Nutztieren ist ja so, dass getestet wird, ob diese Tiere, also lebensmittelliefernde Tiere, überhaupt empfänglich sind für den Erreger. Das ist bisher nicht der Fall. Was die Haustiere angeht, dort beabsichtigen wir, aber auch Kolleginnen und Kollegen im Ausland, uns die Epidemiologie in einzelnen Fällen nochmal genauer anzusehen. Wir haben ein Forschungsprojekt beantragt, wo es unter anderem darum geht, in Covid-19-Haushalten, also dort, wo SARS-CoV-2-infizierte Menschen Tiere gehalten haben, nachzusehen, inwieweit diese Tiere überhaupt infiziert worden sind. Aber ich sage nochmal, es sind global der Weltorganisation für Tiergesundheit nur etwas mehr als 20 derartige Fälle bisher bekannt geworden.
Wir haben bis jetzt über die Risiken gesprochen, die Corona-Infektionen bei Tieren für den Menschen bedeuten oder bedeuten könnten. Welche medizinischen Chancen für uns Menschen sind auf der anderen Seite denn damit verbunden? SARS-CoV-2-Infektionen bei Katzen, Frettchen, Hamstern und anderen Tieren zu untersuchen und besser zu verstehen?
Na, wir suchen ja insbesondere nach Tiermodellen, die möglichst die Infektion des Menschen so genau wie es irgendwie geht widerspiegeln. Bei Frettchen ist es zum Beispiel so, dass die sich gut infizieren lassen, den Erreger auch im oberen Atmungstrakt sehr gut vermehren, ausscheiden und an Artgenossen übertragen können. Das ist so ein Bild, wie wir es bei vielen der asymptomatischen Fälle bei Menschen sehen. Das heißt, hier können wir zum Beispiel testen, inwieweit Impfstoffkandidaten, die wir im Moment haben, diese Virusvermehrung respektive dann Weiterverbreitung blockieren oder inhibieren können. Wir haben beim Hamster die Situation, dass die Tiere auch leicht krank werden. Das sind keine schwerwiegenden Erkrankungen, aber zumindest so, dass man sich vorstellen kann, dass auch Interventionsmaßnahmen im Hinblick auf Therapeutika oder Antikörpertherapie, dass sowas dann auch getestet werden kann im Tiermodell, bevor es eben zur Anwendung an den Menschen kommt.
Corona-Infektionen bei Nutz- und Haustieren. Informationen dazu waren das von Thomas Mettenleiter, dem Präsidenten des Friedrich-Löffler-Instituts. Schätzungsweise 10.000 Frauen in Deutschland können keine Kinder bekommen, weil sie eine sogenannte Uterusinfertilität haben. Entweder weil sie keine Gebärmutter haben oder weil ihnen Teile davon aufgrund einer Krebserkrankung oder anderer Komplikationen entfernt werden mussten. Jetzt ist es in Tests mit Kaninchen gelungen, einen großen Teil der Gebärmutter durch körpereigene Zellen zu rekonstruieren. Meine Kollegin Christine Westerhaus hat sich die Studie im Fachblatt Nature Biotechnology im Detail angeschaut. Vor der Sendung habe ich mit ihr darüber gesprochen und meine erste Frage war, was genau haben die Forschenden gemacht?
Also Sie haben Kaninchen mit drei verschiedenen Methoden behandelt. Bei der einen Gruppe haben Sie einen Teil des Uterus entfernt und diesen Teil mit einem Polymergerüst quasi geflickt. Bei der zweiten Gruppe Kaninchen haben Sie dieses Gerüst zusätzlich mit Zellen aus dem verbliebenen Teil des Uterus bestückt. Und bei der dritten Gruppe haben Sie das Gewebe einfach wieder zugenäht. Und dann haben Sie nach 6 Monaten die Kaninchen befruchtet. Also Sie haben sie mit männlichen Kaninchen zusammengebracht und dann untersucht, ob die Tiere trächtig wurden. Das hat aber nur in der zweiten Gruppe der Tiere geklappt. Also die Kaninchen, bei denen ein Gerüst eingepflanzt worden war, das eben mit Zellen besiedelt war. Und in dieser Gruppe haben 4 von 10 behandelten Tieren gesunde Nachkommen bekommen.
Wie übertragbar und damit auch wie relevant sind denn diese Ergebnisse aus dem Tierversuch für den Menschen?
Also sie sind schon interessant. Immerhin ist es den Forschern gelungen, ein 6 Zentimeter langes und 2 Zentimeter breites Stück des Uterus sozusagen zu flicken. Bei bisherigen Versuchen waren es nur sehr viel kleinere Stücke. Und wenn man sich mal überlegt, dass die menschliche Gebärmutter im normalen Zustand, also ohne Schwangerschaft, etwa so groß wie eine Birne ist, dann sind 6 Zentimeter schon relativ viel. Aber die Methode ist definitiv noch in einem experimentellen Stadium. Also das muss man klar sagen. Zwischen Kaninchen und Mensch bestehen Unterschiede. Der menschliche Uterus ist immer noch deutlich größer als der eines Kaninchens. Und dann ist es ja auch so, dass die menschliche Gebärmutter unter einer Schwangerschaft großen Belastungen ausgesetzt ist. Sie wächst ja auf das 300-fache ihrer normalen Größe an. Und außerdem ist es bei den Kaninchen auch nur in 4 von 10 Fällen gelungen, in dem reparierten Uterus Schwangerschaften zu erzeugen. Also es hat nicht mal in der Hälfte der Fälle geklappt.
Für welche Frauen käme denn diese Technik, die in der Studie beschrieben wird, so sie denn auf den Menschen übertragbar ist, irgendwann überhaupt in Frage?
Ja, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage, denn bei Frauen, die aufgrund einer Fehlbildung keinen Uterus haben, da funktioniert diese Methode nicht, denn man müsste ja eine ganze Gebärmutter neu züchten.
Aber daran wird ja durchaus schon geforscht.
Ja, das stimmt. Also Forscher aus Göteborg arbeiten daran, eine komplette Gebärmutter aus körpereigenen Zellen zu züchten. Das ist aber auch alles wirklich noch in einem sehr experimentellen Stadium. Also die jetzt vorgestellte Methode eignet sich wirklich nur für Frauen, denen aufgrund einer Krebserkrankung ein Teil des Uterus entfernt werden muss oder für Frauen, bei denen Zysten oder Ähnliches entfernt werden mussten und bei denen der Uterus dadurch seine Funktionsfähigkeit einbüßt. Also für die andere Gruppe von Frauen, die eben keine Gebärmutter haben, da gibt es momentan nur die Möglichkeit, eine Gebärmutter zu transplantieren. Und das hat ja auch schon in recht vielen Fällen geklappt. Also inzwischen sind weltweit mehr als 30 Kinder geboren worden, die in einer transplantierten Gebärmutter herangewachsen sind.
Was sind denn oder wären die Vor- und Nachteile einer solchen Transplantation eines natürlichen Organs, wie es jetzt schon in einigen Fällen gemacht wurde, gegenüber einer komplett gezüchteten Gebärmutter, so es die dann irgendwann geben könnte?
Also die Nachteile einer Gebärmuttertransplantation, die liegen klar auf der Hand. Denn Frauen mit einer transplantierten Gebärmutter, die müssen Immunsuppressiva einnehmen. Das sind Medikamente, die die Abstoßungsreaktion des Körpers unterdrücken. Und die haben Nebenwirkungen oder können es haben. Nicht nur für sie, sondern auch für die Babys. Und es sind tatsächlich auch schon Fälle bekannt geworden, bei denen die Frauen Komplikationen bekommen haben. Also Erkrankungen, die auf die Einnahme der Immunsuppressiva zurückgeführt wurden. Das sind zwar bislang alles nur Einzelfälle, aber sie zeigen eben, es gibt Risiken, auch für die Spenderin der Gebärmutter, denn bislang sind es ja immer noch Lebensspenden. Also eine gesunde Frau spendet ihre Gebärmutter einer anderen Frau und muss sich dafür einer langen, anstrengenden Operation unterziehen. Es ist jetzt zwar auch schon gelungen, den Uterus verstorbener Spenderinnen zu verpflanzen, aber die besten Chancen auf Nachwuchs bestehen eben immer noch bei der Lebensspende. Bei einer gezüchteten Gebärmutter, die eben aus körpereigenen Zellen der Frau gezüchtet werden, da wäre der Vorteil, dass man eben keine Immunsuppressiva einnehmen muss, weil es ja eben körpereigene Zellen sind. Aber ob das jemals gelingen wird, das steht wirklich noch in den Sternen.
Christine Westerhaus über die Rekonstruktion von Gebärmuttergewebe und Uterustransplantationen. Und hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit meinem Kollegen Michael Stang.
Chinas Militär lässt offenbar einen Corona-Impfstoff für den internen Gebrauch zu. Nach Angaben des chinesischen Biotech-Unternehmens CanSino Biologics hätten Daten aus klinischen Studien gezeigt, dass der Impfstoff das Potenzial habe, durch das neuartige Coronavirus verursachte Leiden zu verhindern. Die Zentrale Militärkommission Chinas genehmigte demnach am vergangenen Donnerstag den Einsatz des Impfstoffs für ein Jahr. Ohne weitere Genehmigungen könne die Verwendung des Impfstoffs allerdings nicht ausgeweitet werden, teilte das in Hongkong börsennotierte Unternehmen mit. Schlängeln macht Fliegen sicherer. Das gilt zumindest für Schmuckbaumnattern. Frühere Studien hatten gezeigt, dass die Tiere, wenn sie sich aus einem Baum herabstürzen, im Flug die Rippen spreizen, um mehr Auftrieb zu bekommen und nicht wie ein Stein zu Boden fallen, sondern sicher zur Erde gelangen. Zudem schlängeln sie im Flug, ähnlich wie Ringelnattern sich über die Wasseroberfläche fortbewegen. Den Grund des Schlängelns hat nun ein Biophysikerteam der Virginia Tech untersucht. Simulationen ergaben, dass die Schlängelbewegung gleichmäßig wellenförmig, also undulierend verläuft und dadurch den Gleitflug stabilisiert, heißt es im Fachblatt Nature Physics. Eine Speichelprobe könnte zur Krebsdiagnostik ausreichen. Ein Team der Fudan-Universität in Shanghai hat einen einfachen Test entwickelt, mit dem medizinisches Personal Patienten künftig nicht invasiv auf Plattenepithelkarzinome im Mund-, Höhlen- und Zungenbereich untersuchen kann. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS schreiben, konnten sie in ihrer Studie mithilfe einer neuartigen massenspektrometrischen Methode sowie maschinellem Lernen Metabolitensignaturen der bösartigen Tumoren mit einer Genauigkeit von über 86% richtig erkennen. Biber profitieren vom Klimawandel, denn mit zunehmender Erwärmung breiten sich die großen Nagetiere in Alaska in rasantem Tempo aus. In nur wenigen Jahren haben sie nicht nur viele Tundra-Regionen erstmals besiedelt, zudem errichten sie dort auch immer mehr Dämme und schaffen damit zahlreiche neue Seen. Das könnte das Auftauen des Permafrostbodens zusätzlich beschleunigen und damit den Klimawandel weiter ankurbeln, berichtet ein deutsch-amerikanisches Forschungsteam im Fachblatt Environmental Research Letters. Den Daten zufolge haben die Biber in einem gut 18.000 Quadratkilometer großen Gebiet im Nordwesten Alaskas in nur 5 Jahren insgesamt 56 neue Seen geschaffen. Dutzende Verbände fordern die Europäische Union zum Stopp der Gene-Drive-Technologie auf. In einem offenen Brief an die EU rufen 78 Umwelt-, Agrar-, Tierschutz- und Entwicklungsorganisationen aus ganz Europa die EU-Kommission dazu auf, die Freisetzung sogenannter Gene-Drive-Organismen in der EU und international zu ächten. Mit dieser neuen Gentechnik-Anwendung könnten ganze Tierpopulationen und Arten in der Natur ausgerottet und umprogrammiert werden, heißt es in dem Brief. Verschiedenfarbiges Licht beeinflusst das Wachstum von Pflanzen. Ein Team der Universitäten Freiburg und Düsseldorf stellt im Fachblatt Nature Methods ein Verfahren vor, mit dem sich verschiedene Zellprozesse durch Lichtfarben steuern lassen. Demnach konnten die Forschenden bei Experimenten mit rotem Licht einen Stoffwechselprozess auslösen und ihn anschließend mit einem bestimmten weißen Licht wieder rückgängig machen. Die Studienautoren hoffen, dass sich mithilfe dieser Methode künftig Ernteerträge erhöhen lassen, indem die Abwehr von Pflanzen gegen Krankheitserreger verbessert wird.
Sternzeit, 30. Juni. Der Sternenhimmel im Juli. Vor gut einer Woche hat der Sommer begonnen. Allmählich werden die Tage wieder kürzer. Aber im Juli ist davon noch nicht viel zu merken. In der Mitte Deutschlands nimmt die Länge des lichten Tages lediglich um eine Stunde ab. Nach Einbruch der Dunkelheit sind noch die Jungfrau und der Bootes im Südwesten zu sehen, die Reste des Frühlingshimmels. Gegen Mitternacht prangt das Sommerdreieck im Süden und vor Beginn der Morgendämmerung rücken im Südosten bereits Pegasus und die Figuren des Herbstes an. Stars des Monats sind gleich 4 Planeten. Nach Einbruch der Dunkelheit zeigen sich schnell Jupiter und Saturn tief im Südosten. Am 5. Juli bildet der Mond mit den beiden Gasriesen ein hübsches Dreieck. Unser äußerer Nachbarplanet Mars wird immer heller. Er zeigt sich ab etwa 1 Uhr am Osthimmel. In der Nacht zum 12. Juli leistet ihm der abnehmende Halbmond Gesellschaft. Am Morgen des 17. Juli leuchtet die Mondsichel etwas oberhalb der Venus. Dieses Treffen spielt sich im Stier ab, nahe dessen Hauptstern Aldebaran und den beiden Sternhaufen Hyaden und Plejaden. Vom Morgen des 5. bis zum Morgen des 18. Juli sind 4 helle Planeten und der Mond zu sehen. Es kommt nicht so oft vor, dass gleich 5 schöne Objekte des Sonnensystems auf einmal zu sehen sind. Und in der letzten Juliwoche zeigt sich auch noch der innerste Planet Merkur kurz vor Sonnenaufgang im Nordosten. In den kurzen Sommernächten lassen sich also alle 5 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten beobachten. Full House im Sonnensystem.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann: Mietenaufschub wegen Corona. Ausnahmeregelung wird nicht verlängert. Am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.